SWR 2 Forum.
Armes altes Deutschland, wer bezahlt den Ruhestand der Babyboomer? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Nur noch wenige Jahre, dann steht die beitragsfinanzierte Rente vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte. Mit dem Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand wird das System einem Belastungstest unterzogen, an dem es vielleicht zerbrechen könnte. Seit März dieses Jahres berät eine Rentenkommission der Bundesregierung über Lösungen. Ergebnisse sollen Anfang 2020 präsentiert werden. Aber schon jetzt spaltet das Thema die Große Koalition, auch wenn gestern Abend im Kanzleramt der Streit erst einmal beigelegt wurde. Während die SPD ein stabiles und langfristiges Rentenniveau fordert, ist die Union derzeit nur zu kurzfristigen Verbesserungen bereit. Droht also doch irgendwann Altersarmut? Welche Maßnahmen können die demografische Belastung für unser Rentensystem auffangen? Dazu diskutieren Professor Simone Scherger von der Universität Bremen, Professor Christian Hagist von der Otto Beisheim School of Management und Professor Stefan Sell von der Hochschule Koblenz. Frau Scherger, Sie forschen am Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik. Sie sind Soziologin mit dem Schwerpunkt lebenslauforientierte Sozialpolitik. Aber richtig spannend ist natürlich die Rentenkommission, der Sie angehören. Ich möchte Sie zu Beginn nicht gleich nach Ihrer Idee zur neuen Rentenformel fragen. Vielleicht kommen wir ja später dazu. Aber vielleicht, Frau Scherger, vielleicht können Sie uns eine persönliche Einschätzung geben. Auf die Kommission werden zurzeit ja alle möglichen Erwartungen gerichtet. Spüren Sie diesen Druck? Wie gehen Sie damit um?
Das ist eine sehr gute Frage, ja. Ja, ich spüre den Druck, der kommt in sehr vielen verschiedenen Formen auf mich zu. Das Thema springt einen ja sowieso im Moment ständig an. Aber ich habe tatsächlich viele Menschen, die mich kontaktieren, seien es Leute, die sozusagen beruflich lobbymäßig ein wenig unterwegs sind, gerade auch hier in Bremen. Oder tatsächlich auch Menschen, die mir schreiben, E-Mails per Post, entweder weil sie selber betroffen sind oder auch weil sie Ideen dazu haben, wie man das Rentensystem besser gestalten könnte. Da sind sehr viele verschiedene Wünsche, Ansprüche, Ziele drin, wo es sehr schwer wird, glaube ich, denen allen gerecht zu werden. Aber die Idee bei der Rentenkommission ist natürlich, dass wir versuchen, diese sehr verschiedenen Interessen auszutarieren und Vorschläge zu machen, die möglichst viele dieser Ansprüche und Ziele so erfüllen, dass es tatsächlich auch für zukünftige Generationen nicht irgendwie ungünstig wird.
Das heißt, Sie sind jetzt im Augenblick nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch Kummerkasten.
Ein Stück weit, wobei ich tatsächlich nicht dazu komme, all diese Anfragen selber zu beantworten. Da gibt es tatsächlich auch Hilfe von der Geschäftsstelle der Rentenkommission. Aber ein Stück weit ja. Und auch die Rolle der Politikberatung ist relativ neu für mich. Auch sehr spannend.
Professor Stefan Sell, Sozialwissenschaftler und Armutsforscher an der Universität Koblenz. Diese Rentenkommission, auf die immer wieder verwiesen wird, wenn das Thema Rente die Gemüter zu sehr erhitzt, hat bis 2020 Zeit, Vorschläge zu erarbeiten. Das ist ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl und damit ein klein wenig zu spät für die Umsetzung der Vorschläge. Also, Herr Sell, ist die aktuelle Rentendiskussion vielleicht doch nur ein Sommergewitter gewesen?
Nein, ein Sommergewitter ist das mit Sicherheit nicht, aber unabhängig von den Mühen, die dort in der Kommission mit Sicherheit an den Tag gelegt werden, kann man ja, wenn man von außen auf die Entstehungsgeschichte schaut, durchaus zumindest ein Fragezeichen in den Raum stellen. Wir haben ja einen Koalitionsvertrag und in dem Koalitionsvertrag ist im Rentenbereich beispielsweise festgelegt worden, etwas, was jetzt aktuell etwas wieder in den Mittelpunkt gerückt ist, nämlich man hat sich vereinbart, dass das Rentenniveau, wir werden das bestimmt noch besprechen in dieser Sendung, bis zum Jahr 2024 nicht unter 48% absinken soll. Und alles, was danach kommt, da soll eben diese Rentenkommission Vorschläge erarbeiten. Wenn man da ein bisschen kritisch drauf schaut, könnte man sagen, naja, mit dieser Form der Politikgestaltung hat sich die Große Koalition Zeit gekauft. Denn wie Sie gesagt haben, die Vorschläge werden kurz vor der nächsten Bundestagswahl oder am Ende dieser Legislatur veröffentlicht werden. Auch wenn die Politiker sagen, super Vorschläge, toll, wir werden das umsetzen, aber wir können es natürlich leider nicht mehr in dieser Legislatur umsetzen. Und der erste Schritt zu sagen, das soll nicht unter 48% absinken, da muss man wissen, dass der Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung aus dem November letzten Jahres selber gesagt hat, nach allen Vorausberechnungen wird das sowieso nicht passieren aufgrund der Finanzentwicklung der Rentenversicherung. Also man verkauft etwas, was sowieso mit größter Sicherheit passieren wird als Einigung. Und das lässt auch ein bisschen skeptisch auf diese Inszenierung schauen.
Professor Christian Hages lehrt Volkswirtschaftslehre an der Otto Beisheim School of Management mit Sitz in Wallenda bei Koblenz. Seine Themen sind unter anderem Generationenverträge und demografischer Wandel. Stefan Sell und ich, wir gehören zu den Babyboomern. Sie und Frau Schaker kommen deutlich nach uns in den Genuss einer Rente. Herr Hages, ist das nun gut oder schlecht? Für Sie oder für uns?
Ja, für Sie ist es eigentlich momentan gut, was läuft für die Babyboomer-Generation. Denn die Politik hat erkannt, dass die Babyboomer-Generation Gewicht an der Wahlurne mitbringen, sowohl in Köpfen. Das drückt das Wort Babyboomer ja aus. Es sind viele. Wir wissen aber eben auch, dass die Babyboomer auch zur Wahl gehen oder die älteren Menschen mehr zur Wahl gehen, als das Jüngere tun. Und darauf reagiert nun Politik und wir bekommen nun eben in den Wahlkämpfen zusehends, dass eben Rentner oder Rentenpolitik eben auch als wahlkampfentscheidend wahrgenommen wird. Insofern ist das für die Babyboomer, also für Sie beide, die dieser Generation angehören, gut. Für Frau Schaker und mich vielleicht nicht ganz so gut, da es momentan so läuft, dass man eben sagt, wir wollen eigentlich den Babyboomern weniger wegnehmen, denn die Diskussion um die Haltelinie ist aus meiner Sicht eben eine Diskussion, ob man den Babyboomer am demografischen Wandel beteiligt oder nicht.
Die Haltelinie, das sind diese 20% Beitragssatz.
Genau, pardon, dass man den Beitragssatz konstant hält und das Rentenniveau eben auch gleichzeitig konstant hält. Die Diskussion darum ist für mich eben eine Verteilungsdiskussion eigentlich zwischen den Babyboomer-Jahrgängen und den jüngeren Jahrgängen. Die jetzigen Rentnerjahrgänge haben eigentlich damit überhaupt nichts mehr zu tun.
Bevor wir uns den vielen, vielen Aspekten einer zukunftsfesten und generationsgerechten und wirtschaftsschonenden Rente beschäftigen, die dann auch keinen überfordert, weder die Beitragszahler noch die Rentner noch den Staat, lassen Sie mich am Anfang noch eine Frage zum aktuellen Beschluss der Regierung stellen. Um Mitternacht traten Kauder, Nahles und Dobrindt vor die Kameras und sagten sinngemäß, alles ist gut, jedenfalls für den Moment. Ihre Einschätzung, Frau Schaker, ist alles gut?
Insgesamt, finde ich, ergeben die Maßnahmen ein relativ gemischtes Bild. Also manches ist gut, manches ist vielleicht ein bisschen schwierig. Tatsächlich wird, glaube ich, die spannende Zeit nach 2025 kommen. Also ob alles gut wird, sehen wir dann. Und diese Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, die Doppelhaltlinie, die Mütterrente, also die 0,5 zusätzlichen Rentenpunkte, Verbesserung bei der Erwerbsminderungsrente, da gibt es ein paar Sachen, glaube ich, die ganz gut sind. Und auch über die doppelte Haltelinie könnte man streiten, ob die wirklich für die zukünftigen Generationen total einseitig schlecht ist. Aber damit sind die Probleme nicht gelöst. Ich glaube, das kann man sagen. Und insgesamt, sage ich jetzt mal so ganz rund, kosten diese Maßnahmen natürlich auch eine Menge Geld, wo man überlegen muss, wo das herkommt. Also ich würde sagen, Licht und Schatten, es ist nicht alles gut, aber es ist auch nicht alles schlecht.
Die haben sogar in die Kameras gelacht. Das tun Koalitionäre selten. War das eine Inszenierung, Herr Sell?
Ja, die haben jetzt natürlich erstmal einen für sie aktuell großen Brocken aus dem Weg geräumt. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass das im Zusammenhang steht mit dem für viele auch überraschenden Vorstoß des Finanzministers Olaf Scholz, der ja sozusagen in die Debatte geworfen hat, diese Einigung, die ja heute verkündet wurde, die schon im Koalitionsvertrag drinsteht, ist ja nur eine Umsetzung dessen, was man vereinbart hat, dass auch über die Zukunft hinaus, die dort vereinbart wurde, zu verlängern bis 2040. Das hat ja eine große Unruhe ausgelöst, weil das natürlich eine Festlegung ist, die weit über den Kompromiss des Koalitionsvertrages hinausgeht. Deswegen waren die jetzt erstmal erleichtert, dass sie dieses Paket da durchbekommen haben. Und wenn man schon viele Jahre und Jahrzehnte in der Politik unterwegs ist, soll man sich auch keinen Illusionen hingeben, dass es jetzt am Ende da noch zu Zögerungen kam, lag schlichtweg darin, dass mal wieder ganz viele Dinge miteinander vermischt wurden. Denn es geht ja bei der Einigung auch darum, dass der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung stärker abgesenkt wird, als man es im Koalitionsvertrag vereinbart hatte. Das wollte die Union. Und sie hat gesagt, solange ihr uns da nicht entgegenkommt, kommen wir euch bei der Rente nicht entgegen. Und ja, das hat man jetzt zu einem schönen Stück zusammengepackt. Und insofern ein klassischer großkoalitionärer Kompromiss. Man sollte, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass das Rentenniveau sowieso nicht stärker absinken würde, das nicht überbewerten. Die Verbesserungen in Teilen sehe ich auch. Allerdings, das ist nun mal bei diesem Thema, so kommt es aufs Detail an. Nehmen Sie den Hinweis, dass die Situation für die Erwerbsminderungsrentner, das ist ein großes Problem, auch ein Armutsproblem in unserem Land, erneut verbessert werden soll, muss man sagen. Da muss man aber wissen, diese sinnvolle und von vielen Rentenexperten auch geforderten Verbesserungen bei den Erwerbsminderungsrentner gelten nur für alle zukünftigen Neufälle. Das heißt, die vielen, die jetzt schon im Bestand sind, werden wie in der Vergangenheit von den Verbesserungen nichts haben.
Frau Scherger, Andrea Nahles hat gesagt, das, was man braucht, sei ein Neustart für eine stabile Rente. Das heißt, das alte System funktioniert nicht mehr richtig, ist absehbar zum Scheitern verurteilt. Wie stelle ich mir einen Generationenvertragsneustart vor?
Ich glaube, da kann man schon über die Diagnose wirklich streiten, ob das jetzt wirklich sozusagen gegen die Wand gefahren ist, die große Katastrophe. Ich würde da ein bisschen warnen vor so Naturkatastrophenszenarien. Das ist jetzt irgendwie kein Erdbeben, kein demografisches, sondern wir wissen schon sehr lange, was da kommt. Das ist definitiv eine Belastung für das Alterssicherungssystem. Nun ist es aber so, dass wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren schon deutliche Reformen gehabt haben, den Versuch sozusagen, das Alterssicherungssystem breiter aufzustellen, indem man die zweite und insbesondere die dritte Säule, also betriebliche und gänzlich private Altersvorsorge, gestärkt hat, die dritte Säule mit der Riester-Rente sozusagen auch staatlich gefördert hat. Und wir sehen eigentlich, dass das nicht besonders gut funktioniert hat. Deswegen ist ein bisschen die Frage, brauchen wir wirklich irgendwie so eine ganz große Neuauflage, ein völlig überarbeitetes System? Oder sollte man nicht schauen, dass man sozusagen ein Alterssicherungssystem mit einer weiterhin starken ersten Säule, mit einer starken Rentenversicherung, die besser ist als ihr Ruf, zumindest im Vergleich zu dem, was bisher beispielsweise die Riester-Rente geleistet hat, dass man da nachjustiert, schaut, wie kann man da die absehbaren Belastungen, die auch nicht wegzureden sind, ich glaube, das ist auch ein Punkt, nur ist die Frage, wohin verschiebt man die, legt man die nur auf die Schultern einzelner Leute, wie das bei der privaten Altersvorsorge ist, oder verteilt man die möglichst gut? Das muss man nachjustieren. Ich bin mir nicht sicher oder bin mit einigen Menschen einverstanden, die sagen, möglicherweise brauchen wir kein ganz neues System, sondern müssen nur schauen, dass das jetzt gut weiterträgt und dass wir die Belastungen, die kommen werden, gut verteilen.
Also ich würde auch vor einer Revolution warnen, denn wir haben ein bestehendes System. Wir haben die Babyboomer, die jetzt 10 Jahre, 15 Jahre vor Renteneintritt stehen. Wenn man da jetzt sozusagen die Axt ans System legt, dann wird man sowohl politisch als auch juristisch eventuell in seichtes Fahrwasser geraten. Also insofern bin ich da ganz bei Frau Scherger, dass wir eben die Stellschrauben, die wir haben, neu justieren müssen. Und da, glaube ich, ist jetzt eben die Debatte. Also ich würde mich da natürlich dafür aussprechen, dass wir vielleicht nicht alle Eier wieder zurück in die Umlagefinanzierung, sprich in die gesetzliche Rentenversicherung legen, sondern vielleicht doch den Weg, den man versucht hat, mit der Riester-Rente zu bestreiten, etwas weitergehen. Die Riester-Rente ist jetzt auch nicht die letzte Antwort bei der Kapitaldeckung. Da gibt es ja andere Modelle, wie beispielsweise die Schweden, die das eben in staatlicher Hand belassen, aber trotzdem kapitalgedeckt, also per Aktien vorsorgen.
Sie sagen das so diplomatisch, aber eigentlich ist die Riester-Rente doch ein Flop. Die Produkte waren so teuer, dass vor allem die Banken und Versicherungen verdient haben. An den Provisionen und dem Sparer blieb im Grunde doch nur die Substanz.
Naja, also wir werden erstmal sehen, was bei der Riester-Rente rauskommt, denn es sind ja Sparprozesse, die ein bisschen länger dauern. Also die ersten Generationen gehen jetzt ja in Rente, die lang genug mal sparen konnten. Aber ich bin bei der Verbreitung der Riester-Rente auch enttäuscht. Also man wollte natürlich, dass sehr viel mehr Leute eigentlich an die private Altersvorsorge herangeführt werden. Insbesondere glaube ich, dass eben die Subventionierung gerade ärmerer Haushalte bei der Riester-Rente eben nicht klappt. Also es ist ein Mittelstandsprodukt, aber eigentlich bräuchten wir ja genau die, die eben weniger Rente aus der Rentenversicherung bekommen, die müssten eigentlich noch mehr ja vorsorgen. Das heißt, da könnten wir schon noch neue Wege gehen und da gibt es ja durchaus schöne Vorschläge, beispielsweise aus Hessen mit der Deutschlandrente, wo man jetzt im Detail nochmal diskutieren muss, wie man das dann aufsetzt. Aber ich würde mich eben nicht grundsätzlich von der Kapitaldeckung verabschieden wollen, nur weil das bei der Riester-Rente jetzt vielleicht nicht ganz so geklappt hat, wie wir das uns vorgestellt haben. Also da jetzt zu sagen, Deckel drauf und das war's, ist, glaube ich, der falsche Weg, sondern eben die Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge und die Stärkung der privaten Altersvorsorge ist eigentlich der gangbare Weg. Und das zeigen ja eben auch andere Länder, die das ganz pragmatisch lösen, wie eben die Schweden oder die Norweger.
Es gibt ja auch so Berechnungen, Projektionen, beispielsweise in das Jahr 2050, die sagen, und dann liegt der Beitragssatz bei 27% und dann bricht irgendetwas zusammen. Der gute Wille der Beitragszahler beispielsweise oder auch die Fähigkeit der Wirtschaft da noch mitzuziehen. Ist auf solche Prognosen Verlass?
Also man könnte jetzt an dieser Stelle ganz zynisch, aber das bitte ich nur als ironische Fußnote zu verstehen, sagen, wenn wir in diesem Land schon Schwierigkeiten haben, den Lehrerbedarf fürs nächste Schuljahr richtig vorherzusagen, dann sollte man vorsichtig sein, wenn es um Jahrzehnte in der Zukunft geht. Das sind ja keine Prognosen, sondern das sind ja Modellrechnungen, die an bestimmten Parametern herumfummeln und sagen, wenn das so kommt, dann... Wir haben ja ein aktuelles Beispiel. Bei dem Vorschlag von Bundesfinanzminister Scholz ging es ja darum, dass das Rentenniveau von 48% bis 2040 konstant gehalten werden soll. Große Aufregung. Und in der Presse konnte man dann auch wieder etwas beobachten, was höchst problematisch ist, die Politik mit den großen Zahlen. Da wurde eine Berechnung zitiert von dem Herrn Börsch-Supan, der auch in der Rentenkommission als Wissenschaftler vertreten ist. Der hat in den Raum gestellt, das Ganze, was Scholz da vorschlägt, kostet uns 493 Milliarden Euro. Und dann haben viele gesagt, ach du je, also das ist ja eine Wahnsinnssumme und unglaublich unbezahlbar. Und an diesem Beispiel können Sie zwei hochproblematische Effekte von solchen Zahlen, die dann einfach in den Raum gestellt werden, sehen. Was keiner gesagt hat, ist diese 493 Milliarden Euro, die an sozusagen an Zusatzkosten von Herrn Börsch-Supan berechnet worden sind, die müssen Sie aber beziehen auf die Entwicklung des beitragspflichtigen Arbeitseinkommens. Und wenn man sich das anschaut, also ausweislich des Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung und des Gesamtkonzepts zur Alterssicherung von Frau Nahles aus der letzten Legislatur, dann werden Sie feststellen, bis zum Jahr 2040 wird der Zuwachs der beitragspflichtigen Bruttolohnsumme auf 9.920 Milliarden Euro taxiert. Das heißt also unterm Strich bei dieser unvorstellbaren Summe von 493 Milliarden, wenn sie denn richtig ist, darüber kann man noch streiten, geht es jeweils um 2,5% des kumulierten Zuwachses für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Also was ich mit diesem Beispiel zeigen will, wir sollten, weil es eben so komplex es sehr, sehr vorsichtig sein, wenn mit diesen Vorausberechnungen operiert wird. Und der zweite Punkt, der mir noch viel wichtiger ist, oft wird bei den Hörern, Lesern, Zuschauern der Eindruck erweckt, das sind reine Kosten, so wie wir sie zu Hause haben. Die muss ich jetzt zusätzlich bezahlen und dann sind die weg. Aber dieses Geld, auch die Renten, gerade die Renten, verschwinden ja nicht in einem schwarzen Loch, sondern damit müssen ganz viele Millionen Menschen ihren Lebensunterhalt darstellen. Sie geben das Geld aus, zahlen Mehrwertsteuer, sie zahlen den Handwerker, sie finanzieren den Einzelhandel, sie konsumieren. Also volkswirtschaftlich gesehen sollten wir schon auch nochmal den Unterschied machen zwischen Brutto- und Nettogrößen. Und das ist, weil es so kompliziert ist in der öffentlichen Debatte, fällt es leider häufig unter den Tisch.
Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen zu den höheren Beitragssätzen. Ich würde Herrn Sell beipflichten, was die Schwierigkeiten der Prognose und die Einschätzung dieser Zahlen angeht, abgesehen davon, dass die Prognosen auch unsicher sind, dass es viele Rahmenbedingungen gibt, die wir nicht vorhersehen können. Ist immer diese Angabe der Beitragssätze 27% oder was auch immer insofern irreführend, als man sich einfach die Alternativen vor Augen halten muss. Wenn wir es jetzt schaffen würden, den Beitragssatz bei, weiß ich nicht, 20% tatsächlich längerfristig zu stabilisieren, dann wäre die Alternative, dass die anderen 4 oder 5% oder was auch immer natürlich von den Menschen privat gespart werden müssen, damit sie ihre dann sehr niedrige Rente damit aufbessern können. Nur das, was dann rauskommt, ist wesentlich unsicherer, wesentlich ungleicher verteilt, weil wenn es so organisiert bleiben würde, wie es bisher war, also wenn es freiwillig wäre, also wir hätten definitiv eine steigende Ungleichheit. Plus tendenziell würden sich Arbeitgeber weniger beteiligen als früher. Das heißt, diese 4-5% Beitragssatzunterschied, die muss man im Prinzip sozusagen dann woanders hinstecken. Und das ist eine wesentlich unsicherere Angelegenheit. Das heißt, auch diese Vorhersage ist so ein bisschen irreführend.
Darf ich da widersprechen? Als jemand, der ja solche Sachen auch rechnet. Also natürlich sind solche Rechnungen annahmegetrieben. Natürlich sind solche Rechnungen Projektionen und keine Prognose. Also wir wollen ja nicht vorhersagen, sondern wir modellieren die Demografie, die eben unsicher ist. Wir wissen nicht, wie morgen die Fertilitätsrate aussieht, aber wir haben ein ganz gutes Bild davon. Wir wissen nicht, wie die Lebenserwartung in der Zukunft sein wird, aber auch davon haben wir ein ganz gutes Bild. Die Migration ist meistens die Größe, die wir am schlechtesten vorhersagen können. Trotzdem ist es so wie beim Klimawandel. Also es gibt verschiedene Rechenmodelle, Aber alle Rechenmodelle, zumindest die ich kenne, zeigen steigende Beitragssätze. Ob das jetzt 27%, 27,5% oder 26,5% im Jahre 2040 oder 50 sind, ist dabei eigentlich gar nicht das Entscheidende, sondern alle zeigen, dass es signifikant ansteigen werden wird. Also auf die genaue Zahl kommt es dabei nicht an, auch wenn die Presse darauf immer sehr viel Wert legt, sondern es geht eben da um den Trend und der ist eigentlich in der Wirtschaftswissenschaft meines Erachtens nach unbestritten. Und da muss man sich eben auch vor Augen halten, die Rente ist ja nur ein Teil der sozialen Sicherung. Da kommen noch Krankenversicherungsbeiträge, die einen ähnlichen Trend kennen. Da kommen die Pflegeversicherungsbeiträge, die noch einen sehr viel stärkeren Hebel kennen, noch hinzu. Also insofern sind wir da schon bei einem Bild, das dann eben auch volkswirtschaftlich, gesamtwirtschaftlich belastend eventuell werden kann, beziehungsweise Sprichweg, wo dann der gut ausgebildete Facharbeiter vielleicht eben auch sagt, naja, es gibt ja andere Länder, die diese Belastung eben nicht haben in meiner Jugend, dann ziehe ich eben weg.
Jetzt muss man vielleicht an dieser Stelle ganz kurz nochmal erwähnen, wenn das Rentenniveau sinkt, heißt das nicht notwendigerweise, dass dann auch die Rente, die man selber bezieht, sinkt, sondern das heißt, das Verhältnis zwischen dem Durchschnittslohn und dem Durchschnittsrentner verschlechtert sich ein bisschen. Aber genau, möglicherweise steigen sowohl die Löhne als auch die Renten.
Aber die Renten dann eben langsamer und immer langsamer und der Abstand wird sozusagen größer. Und auch die, ich sag mal, gefühlten Einkommenseinbußen beim Renteneintritt.
Wir haben noch nicht über den Bundeszuschuss gesprochen, über die Mittel, die aus Steuern in die Rente fließen. Auch das wäre ja eine Möglichkeit und da gibt es spannende Überlegungen. Die einen sagen, wir könnten zum Beispiel bei den Vermögen Geld abgreifen und damit die soziale Balance erhalten und andere sagen, vielleicht brauchen wir eine Mehrwertsteuererhöhung. Das trifft dann aber wiederum vor allem die Ärmeren. Inwieweit spielen solche Gedanken bei den Experten, die Sie ja sind, eine Rolle?
Naja, es ist, ich meine, das ist eben die Diskussion über die doppelte Haltelinie. Wenn Sie nicht ans Rentenniveau ran wollen, wenn Sie nicht an den Beitragssatz hinan wollen, dann gibt es eigentlich nur noch einen, der es finanzieren kann, nämlich der Steuerzahler. Also woanders kriegen wir das Geld ja nicht her. Dann, wenn es der Beitragszahler nicht ist, dann muss es eben der Steuerzahler sein. Und das kann man natürlich tun, dann verabschieden wir uns aber ein bisschen von der Kultur unseres Rentensystems, nämlich dem Äquivalenzprinzip, weil wir natürlich, wenn wir immer stärker steuerfinanzierte Anteile in dieses System eben reingeben, natürlich dann eben nicht mehr dieses Sozialversicherungsprinzip so stark gelebt wird. Aber man kann das natürlich tun, nur demografisch muss man auch dazu sagen, Steuerzahler und Beitragszahler unterscheiden sich zwar, aber sie sind eben demografisch dann doch auch die gleichen, denn große Teile der Steuer werden eben von den Erwerbstätigen eben auch gestemmt. Also sozioökonomisch unterscheiden sie sich zwar, aber eben nicht unbedingt demografisch. Das heißt, auch bei der Einkommenssteuer haben wir beispielsweise demografische Einbußen von 10-15% laut einer Studie von Prognos in der Zukunft zu erwarten. Also auch da haben wir ja eben das Demografieproblem. Das heißt, es ist eben auch da wieder nur gemischt glücklich machend.
Also ich finde grundsätzlich die Idee, dass man sagt, wir sind in einer demografisch schwierigen Phase und wir verteilen sozusagen einen Teil der Lasten übers Steuersystem um, möglichst vielleicht in einer Art und Weise, die vielleicht auch die Wohlhabenderen ein bisschen mehr noch belastet als die Armen, finde ich erstmal gut. Und damit ist auch noch nicht das Äquivalenzprinzip in der Rentenversicherung gänzlich verabschiedet. Es kommt natürlich darauf an, wie viel es am Ende ist. Solange die Renten, die am Ende rauskommen, noch in einem sinnvollen Bezug zu dem stehen, was die Leute eingezahlt haben. Also allein der steigende Bundeszuschuss sagt noch nicht sehr viel über das Äquivalenzprinzip.
Es geht ja letztendlich bei diesen Fragen immer auch um Verteilungspolitik. Und zwei Anmerkungen. Die Frage des Finanzierungsmixes der Alterssicherung, das ist ja auch bereits bei dem hier von Herrn Hages präferierten Modell eines Ausbaus der privaten Altersvorsorge, ist ja nichts weiter als eine Frage der unterschiedlichen Verteilung der Finanzierungslasten. Und da muss man, glaube ich, an dieser Stelle sehen, dass auch die Kapitaldeckungsverfahren, die sowohl der betrieblichen Altersvorsorge wie auch der dritten Säule, nämlich der privaten Altersvorsorge zugrunde liegen, die sind mindestens genauso demografieanfällig wie die Umlagefinanzierung, wenn nicht sogar noch mehr. Wir haben schon vor 20 Jahren gab es von Ökonomen, von Volkswirten eine Diskussion über den sogenannten Age Wave Drift. Das heißt also die Auswirkungen dieser demografischen Entwicklung auf die Investitionen der Alterssicherung in Aktien, in Immobilien. Das sehen wir jetzt gerade zum Beispiel bei den großen amerikanischen Pensionsfonds, die ja kapitalgedeckt arbeiten. arbeiten. Wir sind immer Gefangener unserer Kohorte, so heißt das. Ne? Und wenn die Babyboomer, die zeitversetzt 10 Jahre früher in den USA, jetzt also in die Rentensysteme gehen, dann müssen die Pensionssysteme das angelegte Kapital auflösen. Und das bedeutet, auch sie müssen immer, wie im Umlageverfahren, dem man ja den Vorwurf macht, man lebt von der Hand in den Mund, also die Beiträge heute sind die Ausgaben heute für die Rentner. Aber das haben wir im Prinzip gesehen bei der Kapitaldeckung auch. Vor allem, wenn eben nicht nur ein paar kleine Länder das machen, sondern wenn wir uns vorstellen, wir würden für so große Länder wie Deutschland und andere, die also Millionen von Bürgern haben, Riesenkapitalmassen aufbauen, die wir auch anlegen müssen, die sich verzinsen müssen, dann ist das mindestens zur Diskussion zu stellen, ob wir dort nicht die gleichen Verteilungsprobleme haben, dann in dem Moment, wenn das Geld gebraucht wird. Aber mir wäre es an dieser Stelle wichtig, auf ein aus meiner Sicht zentrales Problem der Rentendiskussion jetzt auch hinzuweisen. Wir sollten, oder ich würde darum bitten, vielleicht einmal eine Differenzierung zu machen, weil es gibt nicht den Rentner. Wir kennen alle die Schlagzeilen, noch nie ging es den Rentnern so gut wie heute. Aber die Streuung sozusagen dessen, was die Menschen aus der Rente bekommen und wie anteilig abhängig sie von der gesetzlichen Rente sind, die ist sehr stark in Deutschland. Und wir beobachten eine Polarisierung. Ich bin ein Vertreter der These, dass wir schon heute, aber gerade in der vor uns liegenden Zukunft, einen enormen Anstieg der Altersarmut bei bestimmten Menschen in unserem Land bekommen werden müssen, wenn wir nicht systematische Änderungen vornehmen. Gleichzeitig wird aber auch die Zahl der Menschen, die wirklich finanziell gut gepampert in den Ruhestand gehen können, die wird ebenso zunehmen. Also diese Polarisierung, weil es gibt auch Gewinner im Rentensystem und es gibt Verlierer. Und vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen genauer dahin schauen.
Ich finde das, genau, einen sehr wichtigen Punkt. Das Rentensystem und auch dieser Wert des Rentenniveaus, die gehen ja immer von so einer Art fiktivem Rentner eigentlich aus. Das Rentenniveau beruht auf einer Person, die 45 Jahre eingezahlt hat mit durchschnittlichem Einkommen. Gerade diese 45 Jahre, da finden Sie eigentlich kaum jemanden, der das erreicht. Das heißt, die faktischen Rentenzahlbeträge liegen bei der Mehrheit der Rentner eher niedriger, wobei man eben zweite und dritte Säule dann noch dazu rechnen muss, also andere Quellen als die gesetzliche Rentenversicherung. Aber wir haben heute schon Gruppen und zum Teil sind es Gruppen, die wir schon sehr lange haben, die noch nie sozusagen, wenn man allein ihren persönlichen Rentenanspruch nimmt, eine auskömmliche Rente gehabt haben. Nehmen Sie große Teile von Frauen, auch wenn die jetzt mehr arbeiten, arbeiten die sehr häufig in Minijobs, in Teilzeit. Das heißt, wir erwerben weiterhin oft, wenn sie Mütter sind, insbesondere geringe Altersansprüche, Rentenansprüche. Nehmen Sie Alleinselbstständige, die schlecht abgesichert sind manchmal. Nehmen Sie Personen mit Migrationshintergrund oder unterbrochenen, diskontinuierlichen Erwerbskarrieren, chronisch Kranke, also die Erwerbsgeminderten, die wir gerade schon angesprochen haben. Was wir da sehen, ist im Prinzip auch, deswegen ist das mit dieser Generationendebatte manchmal auch so ein bisschen, finde ich, nicht das einzige und vielleicht sogar gar nicht das zentrale Thema. Wir sehen, dass die Ungleichheit innerhalb von Rentnergenerationen, Rentnerinnengenerationen viel größer ist und auch weiterhin viel größer sein wird als zwischen Generationen. Und gegen diese steigende Altersarmut, die definitiv kontinuierlich steigt, sie ist noch nicht wahnsinnig hoch im europäischen Vergleich, aber der Trend ist sehr eindeutig und der Trend ist auch ein Ergebnis der vergangenen Rentenpolitik. Da müsste man wirklich ansetzen, was zu tun, und es gibt ja ein paar Ideen, ein paar Sachen sind ja angegangen worden. Ob da sowas wie die Grundrente diese Legislaturperiode noch kommt, ist, glaube ich, zu bezweifeln, weil das auch was sehr Kompliziertes ist. Aber das ist wirklich das wichtige Thema, über das man reden sollte, neben diesen generationenbezogenen Fragen.
Also ich bin da ganz d'accord mit den Kollegen und Kolleginnen, denn das Rentenniveau hat eigentlich sehr wenig mit Altersarmut zu tun. Die Gruppen, die wir identifizieren können in Altersarmut, sind eben meistens Gruppen, die gar nicht so lange in die Rentenversicherung eingezahlt haben, weil sie eben prekär beschäftigt waren und eben nur sporadisch überhaupt Beitragszahlungen geleistet haben, oder eben weil es Alleinerziehende waren, eine andere große Gruppe, die eben aufgrund von fehlenden Kita-Plätzen oder ähnlichem, fehlender Betreuung, Ganztagsschulen, eben auch gar nicht am Arbeitsmarkt so partizipieren konnten, dass sie eben auf vernünftige Mindestversicherungsdauern oder Ähnlichem kommen. Also insofern ist das sicherlich nochmal ein Thema, das aber eben oftmals von der Politik ja eben aber missbraucht wird und gesagt wird, das Rentenniveau, die Diskussion um doppelte Haltelinie, wäre jetzt der Schutz vor Altersarmut. da muss man, glaube ich, nochmal eben genauer hinschauen und sagen, Moment mal, das sind ganz spezielle Gruppen, für die wir auch komplexe, spezielle Antworten eben brauchen, die nicht per se was unbedingt mit der doppelten Haltelinie und dem Rentenniveau zu tun haben.
Das SWR2-Forum zur aktuellen Rentendebatte mit Christian Hagest, Stefan Sell und Simone Scharger. Es gibt etliche Einflussfaktoren auf die Rente, die können wir nicht berechnen, weil wir einfach nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Wie sieht die Zukunft der Zuwanderung aus? Profitieren wir von Zuwanderern oder belasten sie unsere Systeme? Wie sieht die Zukunft der Bildung aus, wenn wir junge Menschen eher in den Beruf schicken? Dann gleichen sie ja auch ein Stück weit die Rentenkasse bzw. deren Bilanz aus. In dieser ganzen Diskussion gibt es aber eine Größe, von der denken oder glauben wir, dass sie eigentlich feststeht wie ein physikalisches Gesetz, und das ist die demografische Entwicklung. Aber auch hier mussten wir uns überraschen lassen. Ältere Menschen wollen oder müssen manchmal länger arbeiten, auch über die Rente hinaus. Oder aber der Anteil der Frauen hat sich in der Erwerbsbevölkerung erhöht. Auch das ist ein Einflussfaktor. Also was wissen wir eigentlich genau?
Also ich finde, dass bei der Demografiediskussion zumindest, wenn Sie rückblickend schauen, es gibt ja die Bevölkerungsvorausberechnung, so nennen die das auch ganz bewusst des Statistischen Bundesamtes. Und wenn Sie die letzten Jahrzehnte diese Bevölkerungsvorausberechnung, übrigens auch Prognos, weil das Institut genannt wurde und andere, wenn Sie in die Vergangenheit zurückgehen und gucken, sind die Vorausberechnungen, die Vorhersagen eingetroffen oder nicht, dann sehen wir erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von dem, was man damals sozusagen vorausberechnet hat. Und das hängt eben, Herr Hagest hat das vollkommen zu Recht angesprochen, neben Lebenserwartungsentwicklung und Geburtenrate, vor allem die Zuwanderung oder der Wanderungssaldo ist eine sehr schwer zu kalkulierende Größe, wie wir gerade in den letzten Jahren erfahren haben in unserem Land. Also wenn man das alles zusammenfasst, ist es schwierig, was auf alle Fälle der Tatbestand ist. Und deswegen muss man auch den Menschen sagen, wir werden für Rente, übrigens auch für Pflege, gerade für Pflege, der Demografieeffekt in der Krankenversicherung ist geringer als früher diskutiert, aber in der Pflege ist er in logischer Weise besonders stark. Die sind ja schon alle da, die wachsen da rein. So, und wir wissen, dass schlichtweg einfach, weil absolut gesehen mehr Leute da sind, dann müssen die Ausgaben für Alterssicherung steigen. Da beißt die Maus keinen Faden ab, ne? weil sozusagen, wenn sie mehr Leute haben, die sie versorgen wollen, dann könnten sie die Rentenausgaben oder die Alterssicherungsausgaben nur konstant halten, wenn sie die Renten dramatisch kürzen der Leute. Das muss man auch deutlich sagen. Also wir müssen mehr Geld reinbringen. Aber ich halte die Demografiedebatte deswegen auch für sehr gefährlich, unabhängig von dem Tatbestand, dass sie ein Problem erstmal anzeigt, mehr Inanspruchnehmer der Leistung, weil sozusagen nicht geschaut wird, dass den weniger werdenden, das ist ja immer das Argument, den weniger werdenden, die Leistungen erbringen müssen, dass dort auch andere ökonomische Hintergründe sind. Die Produktivitätsentwicklung des Arbeitnehmers müssen Sie berücksichtigen. Die war in den 50er Jahren mit Sicherheit eine ganz andere als heute und die wird auch in den nächsten Jahren sich entsprechend entwickeln können. Das heißt, nur weil eine Zahl relativ gesehen kleiner wird, heißt es noch lange nicht, dass man über den immer mitlaufenden Vorgang der Umverteilung nicht auch eine ausreichende und auskömmliche Finanzierung sicherstellen kann.
Und zusätzlich glaube ich, dass man bei den Erwerbskarrieren, die dann den Rentenansprüchen zugrunde liegen, auch ansetzen muss. Also viele der Probleme, die sich jetzt abzeichnen mit Altersarmut, sind nicht nur irgendwie, haben mit dem Rentensystem zu tun, sondern auch mit Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben einen sich ausweitenden Niedriglohnsektor, wir haben immer mehr Teilzeitbeschäftigte, davon viele in Minijobs, viele Frauen, die übrigens kein Problem haben, solange sie mit einem Ernährer verheiratet bleiben, aber eben eins, wenn sie sich trennen oder alleinerziehend sind. Wir haben Sektoren, denen schlecht für Alter vorgesorgt wird. Und da kann man natürlich ansetzen. Wir haben eine gleichbleibende Arbeitslosigkeit bei Leuten und einen gleichbleibenden Anteil von gering Qualifizierten, die schwierig in den Arbeitsmarkt zu bringen sind. An allen diesen Punkten könnte man ansetzen, um sozusagen auch mehr Köpfe ins Rentensystem einzahlen zu lassen. Das wäre kollektiv gut. Das wäre natürlich auch individuell gut, weil wenn jemand jemand mehr einzahlt und abgesichert ist, dann bekommt er da mehr raus. Das heißt, das ist auch eine Größe, die nicht in Stein gemeißelt ist, wo man übrigens auch für längere Erwerbskarrieren, ob das jetzt länger als 67 sein soll, ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Aber allein dafür, dass die Leute bis 65 oder vielleicht 67 arbeiten, weil die meisten schaffen das heute ja noch nicht, die Menschen gehen immer noch im Mittel vor 65 aus dem Arbeitsmarkt raus, da könnte man sehr, sehr viel tun, da könnten auch Arbeitgeber sehr viel tun, da könnte auch die Politik sehr viel tun, um dafür zu sorgen, dass Erwerbskarrieren kontinuierlicher werden, dass Menschen vielleicht, wenn sie irgendeinen Job nicht mehr machen können, auch nochmal einen anderen Job bekommen. Da müsste sich vielleicht auch, weiß ich nicht, das Einstellungsverhalten für ältere Arbeitslose auf Seiten der Arbeitgeber verändern, die immer nur sehr schlechte Wiederbeschäftigungschancen haben. Aber an diesen Punkten kann man sehr viel tun, sodass diese Größe, wer zahlt eigentlich ein, dann eben nicht mehr wie eine erscheint, an der wir gar nichts machen können. Auch da ist es vielleicht, wäre eine oder einige der vielen Maßnahmen, die man da tun könnte, und zwar Maßnahmen, die man nicht unterschätzen sollte in ihrer Wirkung.
Das heißt, man müsste Fragen wie Arbeitskultur, Arbeitsleben oder auch Einwanderung oder Bildung immer auch unter dem Rentenaspekt diskutieren.
Ja, und altersgerechte Arbeitsplätze schaffen, die wirklich auch schon für 20-Jährige da sind, weil die frühen Erwerbsausstiege, da werden sozusagen die Probleme beginnen früh in der Erwerbskarriere. Wenn sie einen guten Job haben, in dem sie nicht übermäßig belastet sind, können sie lange arbeiten. Wenn nicht, fangen die Probleme unter Umständen früh an.
Ich glaube eben auch, da sind die Tarifpartner eben auch stärker gefragt. Denn wenn wir länger arbeiten müssen und es eben Jobs gibt, die man körperlich nicht bis 70 oder 65 oder auch 67 durchführen kann, dann muss eben in den einzelnen Branchen dann eben auch umgedacht werden, wie man vielleicht dann eben die Arbeitnehmer über Weiterbildungsmaßnahmen oder Ähnlichem eben auch entsprechend aus Jobs mit Nachtschichten oder Ähnlichem eben wieder herausführt. Da sind, glaube ich, in unserem sozialen Marktwirtschaftssystem eben auch die Tarifpartner stärker gefragt.
Also ich glaube, die Diskussion hat doch bis zum jetzigen Punkt gezeigt, dass, auch wenn es natürlich schwer zu verkaufen ist, aber dass die weitere zukünftige Entwicklung des Alterssicherungssystems eben nicht reduziert werden kann und darf auf eine Stellschraube, sondern dass wir an mehreren Stellschrauben gleichzeitig versuchen müssen zu drehen und diese zu entwickeln. Und die Rolle des Arbeitsmarktes ist natürlich eine ganz, ganz zentrale, vor allem im deutschen System. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, das deutsche Rentenversicherungssystem, was ja um diese auch hier schon angesprochene Kunstfigur des deutschen Eckrentners herum aufgebaut ist, der 45 Jahre lang immer zum Durchschnittsentgelt gearbeitet hat, ohne Unterbrechung, und dann mit dem Renteneintrittsalter dem gesetzlichen in den Ruhestand geht. Sie müssen sich das mal, ich muss da mal Beträge nennen, Sie müssen sich vorstellen, das Durchschnittseinkommen, das müssen die Hörer jetzt wissen, liegt zurzeit in der gesetzlichen Rentenversicherung, also was hier auch zugrunde gelegt wird, bei 3.090 Euro brutto. Jetzt überlegen Sie mal, wie viele Menschen, Millionen Menschen, Arbeitnehmer es gibt in diesem Land, die deutlich weniger als 3.000 Euro brutto im Monat verdienen. Und da steht dann in der Rentenformel ein niedrigerer Wert. Aber wenn Sie sozusagen immer von Anfang an diesen Durchschnittsbetrag verdient haben, der relativ hoch ist, dann bekommen Sie zurzeit eine Bruttomonatsrente von 1.400 Euro. Und abzüglich des Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrags für die Rentner bleibt Ihnen netto zurzeit 1.250 Euro im Monat über. Ich halte das für so ein langes Erwerbsleben, wo man immer durchschnittlich verdient hat, für keine wirklich hohe oder große Summe, wenn man sozusagen nur auf diese Summe angewiesen ist. Und jetzt stellen Sie sich die Leute vor, die unter dem Durchschnitt verdienen. Wir haben in Ostdeutschland zurzeit aktuell fast jeder Dritte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte, wohlgemerkt, verdient weniger als 2.000 Euro brutto. Auch in Westdeutschland sind das 2,5 Millionen Arbeitnehmer, die Vollzeit arbeiten und weniger als 2.000 Euro brutto verdienen im Niedriglohnsektor. Die können gar nicht mathematisch und biologisch überhaupt in die Nähe einer Rente kommen, wenn man nur die gesetzliche Rente betrachtet, die oberhalb der Grundsicherung im Alter liegt. Und jetzt kommt ja erschwerend hinzu, während der Facharbeiter, der über einen IG Metall-Tarif gut abgesichert ist, auch in Zukunft eine Monatsrente bekommen wird, weil er überdurchschnittlich verdient hat, die liegt bei 2.200 Euro brutto im Monat. Der hat aber aber auch noch 600 Euro Betriebsrente. Der hat vielleicht sogar eine Eigentumswohnung oder ein Haus bauen, kaufen können. Aber meine Niedriglöhner, die haben das Problem, selbst wenn sie 30, 35, 40 Jahre gearbeitet haben, dass sie oftmals in Branchen gearbeitet haben oder arbeiten mussten, wo es keine Betriebsrenten gibt, wo ihr laufendes Einkommen immer so niedrig war, dass sie nicht privat vorsorgen konnten, selbst wenn sie gewollt hätten. So, das heißt, und das zeigen ja auch die Rentenanalysen der Deutschen Rentenversicherung, diese Menschen sind zu über 90% ausschließlich im Alter von der gesetzlichen Rente abhängig. Und das sind meine Sorgenkinder, die ich hier besonders herausstellen möchte. Und das sind nicht nur ein paar, sondern das sind Millionen. Und sie werden die nächste große Welle an Altersarmut, werden sie studieren können und müssen, wenn wir nicht eingreifen, in Ostdeutschland. Denn all die Menschen, die damals bei der Wiedervereinigung 40 Jahre und aufwärts waren, die dann auf dem Arbeitsmarkt keinen Fuß mehr haben fassen können oder nur im Niedriglohnsektor für 4-5 Euro Stundenlohn, die gehen jetzt in die Rente. Die haben keine Betriebsrenten, die haben kein Privatvermögen in großem Umfang. Und das wird dort erhebliche, auch politische Unruhe bedeuten. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, ein letzter Satz, einen Hinweis, den uns die Wirtschaftsorganisation OECD übrigens seit Jahren in ihren Rentenberichten für die Industrieländer, auch in dem jüngsten, immer wieder ins Stammbuch schreibt. Nämlich, sie sagen, es gibt kein vergleichbares Industrieland, wo die Geringverdiener und die, die unterdurchschnittlich verdienen, so schlecht abgesichert sind wie in Deutschland.
Ganz allgemein gilt ja, wenn man große Probleme langfristig lösen will, dann muss man frühzeitig die Weichen stellen. Haben Sie den Eindruck, dass Staat und Gesellschaft und Wirtschaft jetzt dabei sind, die Weichen zu stellen? Manche hätte man vielleicht schon früher stellen sollen, aber blicken Sie insgesamt optimistisch auf das Rentensystem, Herr Sell?
Ich würde gerne optimistisch blicken. Ich tue es aber mit einer gewissen Distanz nicht, weil ich glaube, dass die gesellschaftlichen Gruppen, die Verantwortung haben und die Macht haben, auch die Veränderungen vorzunehmen, die leben teilweise in ganz eigenen, anderen Welten. Ich selber bin ja Beamter als Hochschullehrer. Das Pensionssystem haben wir heute noch gar nicht angesprochen. Da sind sie ganz anders abgesichert. Und ich habe die Befürchtung, dass wenn die Entscheidungsträger sich nicht klar machen, über welche Beträge wir hier für Millionen von älteren Menschen reden, wenn sie sich das nicht klar machen, dann wird die Polarisierung, die im bestehenden System angelegt ist, weiter zunehmen.
Herr Hagest, Ihre Prognose für die Zukunft des Rentensystems?
Als junger Vater bin ich ja Berufsoptimist, und zwar aus zwei Gründen. Denn erstens haben wir das reichste Deutschland, was es je gab. Also wir werden einen Weg finden, die Babyboomer eben auch durch das Rentensystem durchzubringen. Und das Zweite ist, dass wir vor 15 Jahren eigentlich doch da in der Schröderschen Regierung sehr viel Weitsicht bewiesen haben mit dem Nachhaltigkeitsfaktor, mit der Rente mit 67, die dann darauf folgte. Und wenn wir das wieder entdecken, sozusagen dieses Denken, dann glaube ich eben auch, dass wir das Rentensystem tragfähig wieder aufstellen können.
Simone Schager, nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch Mitglied der Rentenkommission. Ihm bleibt das Schlusswort. Geht die Sache gut aus? Oder geht sie gut weiter?
Also ich finde es sehr schwer, da eine Prognose machen. Das Problem ist tatsächlich, sind diese kurzfristigen politischen Opportunitäten, die in der Zeitnähe von Wahlen, und die sind ja eigentlich immer in der Nähe von Wahlen, dazu führen, dass Leute sozusagen mit kürzerem Horizont, Politiker mit kürzerem Horizont Entscheidungen treffen, die langfristige Folgen nicht bedenken. Ich würde tendenziell, fürchte ich, Herrn Sells Sorge ein bisschen teilen, aber auch nochmal aufgreifen wollen, was Herr Hages gesagt hat. Wir sind tatsächlich eine sehr, sehr reiche Volkswirtschaft. Das heißt, im Prinzip ist das Problem gar nicht so sehr, woher kommt das Geld, sondern ein Stück weit, wie verteilen wir es. Und diese Debatte um die Grundrente, die technisch sehr, sehr schwierig gut zu verwirklichen ist, über die wir hier auch gar nicht gesprochen haben, Absicherungselemente, die sozusagen vielleicht genau für die Leute sind, die gerade über Grundsicherungsempfang und lange in die Rentenversicherung eingezahlt haben, das ist sicher eine, die wir führen müssen. Und die muss auch sozusagen in der ganzen Gesellschaft geführt werden, dass sozusagen den Leuten klar wird, okay, wir haben möglicherweise eigentlich die Mittel, nur es kommt darauf an, wie genau wir sie verwenden. Aber ob das wirklich ganz demnächst zu guten Maßnahmen führen würde, da bräuchte man wirklich sehr weitsichtige und auch technisch sehr kundige Menschen. Da bin ich gespannt, da bin ich auch gespannt auf die Arbeit in der Rentenkommission. Und ja, man sollte die Hoffnung nicht aufgeben, aber mal schauen, was da rauskommt. Das Problem wird sicher nicht morgen gelöst.
Professor Simone Schager von der Universität Bremen, Professor Christian Hages von der Otto Beisheim School of Management und Professor Stefan Sell von der Hochschule Koblenz zum Thema armes, altes Deutschland. Wer bezahlt den Ruhestand der Babyboomer? Ich danke Ihnen sehr für diese Diskussion. Am Mikrofon war Thomas Ihm.